Hallo und herzlich willkommen zur EduCard-Podcast-Serie Digitalisierung in der Bildung. Mein Name ist Benjamin Volland. In dieser Serie greifen wir wichtige Ergebnisse aus unserem Bericht mit demselben Titel, also Digitalisierung der Bildung, auf und wir fassen noch einmal leicht oder vielleicht besser gesagt leichter verdaulich zusammen, was die Ergebnisse dieses 400-Seiten-Wälzers eigentlich für das Leben, Lehren und Lernen an den Schulen der Schweiz bedeuten. Und für den Einstieg schauen wir heute auf eine der zentralen Fragen, die im Zusammenhang mit digitalen Medien in der Schule immer wieder aufkommt, nämlich die Frage, was bringt's? Manchmal auch etwas skeptischer formuliert als, bringt's das überhaupt? Es geht also heute darum, was wir über die Wirkung des Lernens mit digitalen Medien wissen. Können die beim Lernen helfen? Und wenn ja, wie und unter welchen Bedingungen? Aber weil es der erste Podcast zum Bericht ist, zunächst mal ganz Grundsätzliches.
Educa, agent novateur.
Der Bericht Digitalisierung in der Bildung, aus dem sich dieser Podcast bedient, ist das Ergebnis einer Auftragsarbeit von Bund und Kantonen an die Fachagentur Educa. Und unser Auftrag war zumindest auf den ersten Blick vergleichsweise einfach. Er lautete, erstens, fasst doch mal zusammen, was wir über den Stand und die Auswirkungen dieses fortschreitenden Prozesses namens Digitalisierung im und auf das Bildungswesen weiß. Und zweitens, sagt uns, was wir dazu wissen sollten, es aber leider nicht tun. Die Antworten auf diese Fragen hängen zum einen nicht unerheblichen Teil davon ab, was man unter diesem großen, aber, um es freundlich zu formulieren, sehr flexibel interpretierbaren Begriff Digitalisierung versteht. Und der Bericht baut deshalb am Anfang eine Arbeitsdefinition auf, die Digitalisierung in der Bildung gleichsetzt mit der Nutzung digitaler Geräte und Inhalte für Lehren, Lernen und die Organisation von Schulen. Das ist eine relativ enge, fast reduktionistische Sichtweise, aber letztlich eine operationalisierbare. Und eine, die sich auf die Definitionen von mehreren Dutzend Erhebungen zum selben Thema aus dem europäischen Ausland abstützt. Unabhängig von dem, wie wir den Begriff verstehen, können wir sicher sagen, die Digitalisierung beschäftigt die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Menschen. Vom E-Billing über das E-Voting bis zu E-ID und der Cybersicherheit. Und keine Frage, wichtige Bereiche unseres Lebens, vom Arbeiten über das Einkaufen bis zum Socializing, finden heute zu einem großen Teil vermittelt durch digitale Medien statt. Wirklich überraschend ist es also nicht, dass digitale Technologien, digitalisierte Inhalte und Angebote auch das Bildungssystem beschäftigen. Neben ihrer allgemeinen Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft gibt es noch zwei spezifische Gründe, warum die Digitalisierung das Bildungswesen umtreibt. Zum einen ändern diese Entwicklungen natürlich die Ansprüche, die an Schulabgängerinnen und Schulabgänger und damit natürlich auch an die Schulen gestellt werden. Also Schülerinnen und Schüler sollen Grundvorstellungen in Informatik haben, idealerweise eigentlich schon programmieren können und natürlich gängige Programme verwenden. Sie sollen aber auch verstehen, was die zunehmende Durchdringung digitaler Technologien von Lebens- und Arbeitsbereichen für soziale, wirtschaftliche und natürlich ökologische Konsequenzen haben. Und sie sollen in der Lage sein, informiert und selbstbestimmt an einer solchen Welt partizipieren zu können. Zum Beispiel, indem sie in der Lage sind, Falschmeldungen zu identifizieren. Zum Zweiten besteht je nach Position eben die Erwartung oder halt auch die Befürchtung, dass die Nutzung digitaler Inhalte für das Lehren, für das Lernen, für die Organisation von Schulen ähnlich transformierend ist, wie beispielsweise für Prozesse und Strukturen im Einzelhandel. Insbesondere besteht die Hoffnung, dass die Nutzung dieser Geräte und Medien dazu beitragen kann, Lernleistungen allgemein zu verbessern und dazu beitragen kann, bestehende Ungleichheiten zumindest zu verringern. Beispielsweise, weil mit diesen Technologien Inhalte, die bisher statisch waren, auf einmal erlebt und erforschbar werden. Da können die Positionen der Planeten des Sonnensystems in Echtzeit am Bildschirm verfolgt werden, Planeten und Fixsterne können herangezoomt werden oder auf einen Klick gibt es dann zusätzliche Informationen. Oder man lernt Kopfrechnen nicht mehr, indem man einfach Aufgaben löst, sondern indem man ein Spiel spielt, bei dem man vor einem Monster wegrennt. Und für jede paar Schritte muss man eine Rechenaufgabe lösen. Auch ist es so, dass die Individualisierung von Lernangeboten, also was, wie und in welcher Reihenfolge gelernt wird, durch diese Technologien in einer Weise möglich wird, an die analog und mit gegebenen Ressourcen eigentlich überhaupt nicht zu denken wäre. Es sind diese Veränderungen in den Anforderungen und dieses Versprechen der Möglichkeiten, die in den letzten Jahren fast so eine Art Kaufrausch unter Kantonen und Gemeinden ausgelöst haben. Eine zentrale Frage lautet daher, sind diese Hoffnungen eigentlich gerechtfertigt? Und spannenderweise ist die wissenschaftliche Antwort auf diese Frage alles andere als eindeutig.
Educa, agent novateur.
Da gibt es auf der einen Seite eine umfangreiche Literatur, die zeigt, dass Schülerinnen und Schüler die Computer, Tablets oder Laptops häufiger im Unterricht nutzen, schlechtere Leistungen in der Schule erzielen, als diejenigen Schülerinnen und Schüler, die diese Geräte nicht in der Schule nutzen. Viele dieser Studien beruhen auf sogenannten Querschnittsdaten, also Daten, die Informationen über viele Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt sammeln. Ein klassisches Beispiel für solche Querschnitte sind Daten der PISA-Erhebung. Und tatsächlich, auch in den Daten der PISA-Erhebung schneiden diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Computer in der Schule nutzen, in eigentlich allen geprüften Fächern dramatisch schlechter ab als Schülerinnen und Schüler, die die Geräte nicht nutzen. Für Mathematik beispielsweise entsprechen die Unterschiede in den Leistungen zwischen beiden Gruppen in der Schweiz fast ein Dreiviertelschuljahr. Bedeutet das jetzt, dass diese Technologien Lernleistungen verschlechtern? Dass das Geld für diese ganzen Programme zum sprichwörtlichen Fenster rausgeschmissen ist? Nein, das bedeutet es nicht. Denn es ist im besten Fall falsch und im schlimmsten Fall bewusst irreführend, von einem solchen Vergleich zwischen Nutzern und Nichtnutzern darauf zu schließen, dass die Nutzung von digitalen Endgeräten schulische Leistungen verschlechtert. Warum? Weil eine kausale Interpretation des Zusammenhangs auf der nachweislich falschen Annahme beruht, dass es sonst keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt. Vor allem keine, die Lernleistungen verschlechtern könnten. Aber die gibt's. Zum Beispiel wissen wir, dass Lehrpersonen, die solche Computer im Unterricht einsetzen lassen, oft jünger sind und damit eigentlich über weniger Lehrerfahrung verfügen. Wir wissen aber vor allem, dass diese Geräte häufig als Mittel zur Förderung oder zur Motivation von lernschwächeren und von weniger motivierten Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden. Und das heißt, wir wissen nicht, ob die Zusammenhänge, die beispielsweise eben in den PISA-Daten auftauchen, dadurch zustande kommen, dass Lernen mit Computern schulische Leistungen verschlechtert oder ob diejenigen mit schlechten schulischen Leistungen einfach häufiger Computer nutzen. Es gibt aber einen zweiten Strang an wissenschaftlicher Literatur, der da eine bessere Antwort geben kann. Und das sind Experimentalstudien. Diese Art Studien sind der wissenschaftliche Goldstandard. Und in einer der kommenden Episoden werden wir uns intensiver mit diesen methodischen Fragen auseinandersetzen. Wir werden versuchen zu verstehen, was eigentlich eine gute empirische Studie ausmacht und wie man die allenfalls erkennen kann. In jedem Fall zeigen diese Experimente sehr schön, dass einfach nicht jede Technologie, nicht jeder pädagogische Ansatz auch jederzeit gleich gut darin ist, Lernprozesse zu unterstützen. Beispielsweise ist es relativ deutlich, dass es nichts bringt, einfach Geräte an Schulen zu verteilen und dann darauf zu hoffen, dass Schulen schon wissen werden, was sie mit diesen Geräten machen sollen oder wollen. Da passiert es dann häufig, dass diese Geräte einfach nicht genutzt werden. Andererseits gibt es, zumindest im Durchschnitt, einen klaren positiven Effekt von Anwendungen, die Lernpfade an die Kompetenzen von Lernenden anpassen, sogenannte intelligente Tutorensysteme. Und auch Lernspiele scheinen einen positiven Beitrag für das Lernen zu leisten, zumindest im Durchschnitt. Und hinter dieser kleinen Einschränkung im Durchschnitt versteckt sich ein großes Aber. Das liegt daran, dass die Streuung der Ergebnisse dieser Studien enorm ist. Selbst auf Ebene von Meta-Analysen, also wenn bereits viele, viele Studien zusammengefasst und die Ergebnisse ausgemittelt wurden, reichen die gefundenen Effekte in der Literatur von herausragend bis katastrophal. Und letztlich ist diese Streuung ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen technisch ähnlichen Produkten bestehen. Das heißt, es gibt sowohl intelligente Tutorensysteme, die tatsächlich das Lernen verbessern, und es gibt eben auch intelligente Tutorensysteme, die das nicht tun. Es gibt Lernspiele, die tatsächlich helfen, fachliche Kompetenzen zu erwerben, und es gibt Lernspiele, die einfach eher ablenken. Das entscheidende Problem ist, dass es zumindest bis jetzt eigentlich unmöglich ist zu beurteilen, zu welcher dieser beiden Kategorien ein Produkt gehört, zumindest bevor man es an den Schulen eingesetzt hat. Und das ist gerade für die Beantwortung so ganz pragmatischer Fragen, wie sollen wir so eine Anwendung, so ein Tool für unsere Schulen anschaffen und wenn ja, welches? Für die Beantwortung dieser Fragen ist das natürlich eine große Herausforderung. Was man dafür eigentlich bräuchte, ist eine Bewertung der Wirksamkeit auf Ebene des einzelnen Produkts. Und das ist etwas, was wir bislang überhaupt nicht können. Und das Ganze wird noch eine Umdrehung komplizierter, wenn man bedenkt, dass sich der Effekt einer Technologie, wie er im relativ gut kontrollierten Umfeld eines Experiments gemessen wird, in der Regel einfach nur mit Abstrichen auf ein eher chaotisches System wie den gelebten Schulalltag skalieren lässt. Beispielsweise, weil Lehrpersonen wissen oder nicht wissen, was sie mit diesen Dingern eigentlich machen sollen, welchen Wert sie digitalen Ressourcen zubilligen, aber natürlich auch, welche Bedeutung weitere Anspruchsgruppen der Schule, also Schulleitende und Eltern zum Beispiel, diesen Ressourcen für das Lernen zumessen. Und auch hier ist das Problem, dass wir zwar eine grobe Vorstellung davon haben, welche Faktoren eine Rolle spielen könnten, aber nicht wirklich wissen, wie diese Faktoren zusammenspielen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Die Antwort auf die Frage, helfen oder schaden digitale Ressourcen beim Lernen, ist ein überwältigendes, es kommt drauf an. Es kommt zum einen auf die Technologie und das konkrete Produkt selbst an. Es kommt aber auch darauf an, ob und welche Anforderungen eine sinnvolle Integration dieser Produkte an die Kompetenzen von Lehrpersonen oder an die Gestaltung des übrigen Unterrichts stellen. Es kommt auch darauf an, wie stark sich diese Anforderungen von der gelebten Praxis unterscheiden. Auf gut Deutsch, es ist kompliziert. Und trotzdem zeigt die Literatur eigentlich sehr klar, auch wenn es kompliziert ist, sind diese Anforderungen erfüllt, dann sind digitale Ressourcen ein weiterer effektiver Pfeil im Köcher von Lehrpersonen und Schulen. Eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu selbstbestimmten, kompetenten, produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu unterstützen. Welche Anforderungen das im Detail sind, das wissen wir noch nicht abschließend. Es bleibt also auf absehbare Zeit kompliziert. Und natürlich spannend. Spannend geht es auch in unserer Podcast-Serie weiter, wo wir unter anderem der Frage nachgehen, was wir eigentlich über die gesundheitlichen Konsequenzen der Nutzung digitaler Medien wissen und versuchen abzuschätzen, wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht, wenn es um die Digitalisierung der Bildung geht. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Educa, agent novateur.